Radio Rumänien International. Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI.
Rumäniens Präsident Nicos Ordan will noch in dieser Woche mehrere Gesetze unterzeichnen, die für die Umsetzung des europäischen Aufbauplans PNRR wichtig sind. Das hat der Präsident angekündigt. Die Gesetze waren in der vergangenen Woche vom Parlament in einer Sondersitzung verabschiedet worden. Seit Montag tagt das Parlament erneut in einer außerordentlichen Sitzung. Dabei sollen weitere Gesetze beschlossen werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Rumänien seine Verpflichtungen im Rahmen des europäischen Aufbau- und Resilienzplans erfüllt. Im Abgeordnetenhaus steht unter anderem ein neuer Gesetzentwurf zur Integrität von Amtsträgern auf der Tagesordnung. Auch weitere Gesetzesinitiativen sollen beraten werden. Im Senat geht es unter anderem um die nationale Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Der dazugehörige Aktionsplan soll für die Jahre 2026 bis 2030 gelten. Der Gesetzentwurf übernimmt wesentliche Inhalte einer Regierungsentscheidung, die vor wenigen Tagen zurückgezogen worden war. Erneut beraten werden sollen auch Änderungen des Integritätsrechts. Ein entsprechender Gesetzentwurf hatte bei der Schlussabstimmung nicht die notwendige Mehrheit erhalten. Streit gab es vor allem über einen Änderungsantrag der Sozialdemokraten. Dieser wurde von der USR und von einem Teil der Liberalen entschieden abgelehnt. Bei den PNRR-Vorhaben, deren Frist Ende August ausläuft, ist nach Angaben der rumänischen Behörden inzwischen nur noch ein wichtiges Gesetz offen. Es geht um die Regelung der Besoldung. Eine politische Einigung über den Gesetzentwurf gibt es bislang nicht. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Rumäniens bestätigt. Die Bonitätsnote bleibt bei BBB-. Der Ausblick ist allerdings weiterhin negativ. Damit befindet sich Rumänien auf der niedrigsten Stufe des sogenannten Investments-Grade-Bereichs. Eine weitere Herabstufung würde bedeuten, dass rumänische Staatsanleihen als spekulative Anlagen eingestuft werden. In der Finanzwelt wird dieser Bereich häufig als Junk-Kategorie bezeichnet. Fitch warnt vor allem vor den Folgen eines möglichen Scheiterns der Maßnahmen zur Sanierung des rumänischen Staatshaushalts. Sollten die angekündigten Reformen nicht umgesetzt werden, könnte die Ratingagentur die Bewertung erneut überprüfen. Als weiteres Risiko nennt Fitch die politische Unsicherheit in Rumänien. Auch das hohe Defizit in der Leistungsbilanz bleibt nach Einschätzung der Agentur ein Problem. Positiv bewertet Fitch dagegen die Unterstützung durch die Europäische Union. Die europäischen Finanzmittel tragen nach Einschätzung der Agentur dazu bei, die wirtschaftliche Lage Rumäniens zu stabilisieren. Unterdessen kämpfen die rumänischen Behörden mit den Folgen der anhaltenden Trockenheit. An der Donau wurde ein Felsen in der Nähe des Bala-Arms gesprengt. Nach Angaben von Verteidigungsminister Radu Miruță wurden dafür 180 Kilogramm Sprengstoff eingesetzt. Mit der Maßnahme soll der Wasserfluss der Donau neu verteilt werden. Die Behörden wollen vor allem sicherstellen, dass ausreichend Wasser in Richtung des Atomkraftwerks Cernavoda gelangt. Das Kraftwerk liegt im Südosten Rumäniens. Derzeit ist dort nur noch Reaktor 2 in Betrieb. Wegen des niedrigen Wasserstands besteht die Gefahr, dass der Betrieb des Reaktors beeinträchtigt werden könnte. Die rumänischen Behörden haben deshalb am Montag ihre Notfallmaßnahmen an der Donau fortgesetzt. Ziel ist es, den Wasserstand bzw. den Zufluss in Richtung des Kraftwerks zu erhöhen. Nach Angaben des Verteidigungsministers war die Beseitigung des Felsens unabhängig von den möglichen Auswirkungen auf das Atomkraftwerk notwendig. Sie sei auch für die Schifffahrt wichtig. Außerdem soll dadurch die Ausbaggerung des alten Donauverlaufs erleichtert werden.
Die niedrigen Wasserstände stellen auch die rumänische Energiewirtschaft vor zusätzliche Herausforderungen. Der kommissarische Ministerpräsident Ilie Bolojan und Fachleute des Energieministeriums beraten deshalb mit Vertretern großer Industrieunternehmen über mögliche Einsparungen beim Stromverbrauch. Dabei geht es um freiwillige Maßnahmen. Unternehmen könnten ihren Energieverbrauch während des gesamten Augusts reduzieren. In Rumänien gilt wegen der angespannten Lage weiterhin ein Energiewarnzustand. Heute beginnt in Rumänien die zweite Prüfungsrunde des diesjährigen Abiturs. Zum Auftakt müssen die Schülerinnen und Schüler ihre mündlichen Kenntnisse in rumänischer Sprache nachweisen. Mehr als 33.000 Kandidaten haben sich für diese Prüfungsrunde angemeldet. Darunter sind Jugendliche und junge Erwachsene, die das Abitur bei der ersten Prüfung im Juni und Juli nicht bestanden haben. Andere Kandidaten wiederholen lediglich einzelne Prüfungen. Sie waren in bestimmten Fächern bereits in früheren Jahren durchgefallen. Die Prüfungen zur Bewertung der Kompetenzen werden in dieser Woche fortgesetzt. Danach folgen die schriftlichen Prüfungen. Die endgültigen Ergebnisse sollen am 24. August veröffentlicht werden. Zuvor müssen die Einsprüche bearbeitet werden. Bei der ersten Abiturprüfung in diesem Jahr hatten 77% der Kandidaten das Abitur bestanden. Und noch eine Meldung aus dem Kulturbereich. Der rumänische Film Continental 25 von Regisseur Radu Jude wird Rumänien bei einem internationalen Filmfestival in der Ukraine vertreten. Das Festival Films by Our Neighbors, auf ukrainisch Kino Susidiv, findet vom 5. bis zum 9. August in Uschgorod statt. Im Mittelpunkt steht das Kino aus den Nachbarländern der Ukraine und aus der weiteren Region. Gezeigt werden unter anderem Filme aus Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Polen, Tschechien und Österreich. Das rumänische Kulturinstitut unterstützt die Teilnahme von Continental 25. Der Film soll während des Festivals dreimal gezeigt werden. Weitere Vorführungen sind in Lviv und Tschernowitz geplant. Continental 25 wurde bereits international ausgezeichnet. Bei den Berliner Filmfestspielen 2025 erhielt Radu Jude den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Der Film erzählt die Geschichte von Orsolia, einer Gerichtsvollzieherin aus Klausenburg. Sie wird mit den Folgen einer Zwangsräumung konfrontiert. Im Mittelpunkt stehen soziale und wirtschaftliche Probleme. Der Film beschäftigt sich unter anderem mit der Wohnungskrise und den Veränderungen der rumänischen Gesellschaft nach dem Ende des Sozialismus. Auch der zunehmende Nationalismus wird thematisiert. Zum Schluss der Blick auf das Wetter. In Rumänien bleibt die Hitzewelle bestehen. Eine neue Hitzewarnung gilt zunächst bis Dienstagmorgen. Für den Westen und Nordwesten des Landes wurde zusätzlich die höchste Warnstufe ausgegeben. Dort werden besonders hohe Temperaturen erwartet. Die Behörden warnen vor einer anhaltenden starken Belastung durch die Hitze. Das Gesundheitsministerium hat deshalb Aktionspläne für die kommenden Tage aktiviert. Die Rettungsdienste sollen dort verstärkt werden, wo die Zahl der Notrufe deutlich steigt. Auch die medizinischen Einrichtungen müssen ihre Kapazitäten überprüfen. Dazu gehören die Versorgung mit Notfallmedikamenten und die Vorbereitung auf hitzebedingte Erkrankungen. Die Höchsttemperaturen liegen heute zwischen 33 und 40 Grad Celsius. In Bukarest werden 34 Grad und viel Sonnenschein erwartet. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen. Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Die Ratingagentur Fitch hat Rumäniens Länderrating auf dem niedrigsten Investment-Grade-Niveau bestätigt. Einzelheiten dazu bekommen wir von Mihai Pelin. Ich bin Florian Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Die Ratingagentur Fitch hat Rumäniens Länderrating mit BBB- und negativem Ausblick bestätigt, warnt jedoch, dass ein mögliches Scheitern der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und eine Verschlechterung der makroökonomischen Stabilität zu einer Herabstufung führen könnten. Fitch begründete die Entscheidung, Rumänien nur eine Stufe über dem Ramsch-Niveau, nicht empfehlenswert für Investitionen, zu belassen, hauptsächlich mit der politischen Unsicherheit nach dem Regierungssturz. Diese Stelle die Fortführung der ansonsten von den Ratingagenturen positiv bewerteten Bemühungen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits in Frage.
die sozialen Kosten der Maßnahmen zur Defizitreduzierung und wahlpolitische Kalkulationen, so Fitch, machten die Fortschritte zusätzlich fragil. Die Ratingagentur Fitch schätzt jedoch, dass das Haushaltsdefizit 2026 bei 5,9% des Bruttoinlandsproduktes liegen wird und damit unter dem Zielwert von 6%. Erst 2028 soll es 5% erreichen. Fitch weist in dem Bericht auch auf das Risiko eines weiteren Anstiegs der Staatsverschuldung hin, was angesichts der Inflation und der Abwertung des Leo, 53% der Schulden sind in Fremdwährung aufgenommen, zusätzlichen Druck auf den Staat ausüben wird. Die Agentur prognostiziert für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,6% und erwartet, dass es erst 2028 wieder positiv ausfällt und sich auf etwa 2,3% beläuft. Ebenso wird die Inflation 2026 7,6% erreichen und erst 2028 um 3,8% sinken. Präsident Nicu Jordan begrüßte den Bericht von Fitch, der die Stabilität Rumäniens bestätigt, und erwähnte die politische Einigkeit über die wichtigsten wirtschaftlichen und Reformziele, wie die Beibehaltung des rumänischen Finanzkurses, die Erstellung des Haushaltsplans für 2027 und die Umstellung auf den Euro. Das Staatsoberhaupt räumte die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein, sendete aber gleichzeitig eine Botschaft des Vertrauens. Rumänien funktioniere trotz der politischen Turbulenzen, so seine Überzeugung. Der amtierende Finanzminister Alexandru Nazare wiederum betonte, Rumänien verfüge über solide finanzielle Argumente, doch die politische Lage sei der heikelste Faktor. Fitch warne in dem veröffentlichten Bericht ausdrücklich davor, dass eine anhaltende politische Blockade die Umsetzung von Maßnahmen verhindern, die Reformen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans PNRR verzögern und das Rating unter Druck setzen könne, fügte er hinzu. Adrian Codrălașu, Präsident der TFA Romania Association, ist hingegen der Ansicht, Rumänien habe eine Herabstufung seines Länderratings nur knapp vermieden und der Fitch-Bericht deute auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten hin. Seiner Meinung nach sei die Beibehaltung des Ratings möglich gewesen, da die Regierung bewiesen habe, dass sie die öffentlichen Ausgaben kontrollieren könne. Er warnte jedoch, dass der Reformmangel das Risiko des Verlusts europäischer Fördermittel und die Möglichkeit eines erneuten Anstiegs der Haushaltsdefizite die Wirtschaft weiterhin in einer fragilen Lage hielten. Rumänien ist der Gefahr einer Herabstufung noch nicht ganz entgangen, denn nach dem Fitch-Bericht steht am Freitag eine neue Bewertung durch Moody's an. Sollte diese ebenfalls positiv ausfallen, muss Rumänien anschließend auch die Bewertung von Standard & Poor's Global Ratings bestehen, die im Oktober stattfindet.
Sie hören Radio Rumänien International. Găsiste România.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Geschichtsrubrik Pro Memoria von Steviu Lambru. Anfang Herbst des Jahres 1924 im September ereigneten sich Vorfälle in der Ortschaft Tatar Bunar im Süden der Republik Moldau auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Bewaffnete Gruppen, die aus der Sowjetunion kamen, überquerten illegal den Dniester, besetzten die Ortschaft Tatar Bunar, hissten die rote Fahne und erkannten die Souveränität des rumänischen Staates nicht mehr an. Die damalige Presse und der rumänische Staat bezeichneten dies als terroristische Aktionen, während Historiker von einem Aufstand, einer Rebellion oder von bewaffneten Aktionen sprachen. Die Ereignisse von Tatarbunar im Herbst 1924 sind ein typischer Fall von Staatsterrorismus. Sie sind auch beispielhaft dafür, wie sich ein Teil der Zivilbevölkerung einer staatsfeindlichen Bewegung anschließt, ohne über alle Informationen zu verfügen. Tatarbunar ist ein Beispiel dafür geblieben, wie sich die bilateralen Beziehungen entwickeln können, wenn zwei Nachbarländer einander nicht anerkennen und nicht respektieren. In der Nacht vom 15. auf den 16. September 1924 bemächtigte sich eine Gruppe von einigen Dutzend bewaffneten Personen, die aus der Sowjetunion über die Grenze am Fluss Dniester gekommen waren, der Gemeinde Tatarbunar. Die Telefonleitungen wurden gekappt, an allen Zugängen der Gemeinde wurden Wachposten aufgestellt, rote Fahnen wurden gehisst. Bewaffnete Banden begannen, die örtliche Bevölkerung zu terrorisieren und errichteten Sowjetbehörden. Die Regierung in Bukarest entsandte die Armee und die Rebellion wurde innerhalb weniger Tage niedergeschlagen. Einige hundert Rebellen wurden getötet und weitere 120 gefangen genommen. In dem darauf folgenden Prozess wurden 287 Personen angeklagt und 85 zu Strafen zwischen 6 Monaten und 6 Jahren verurteilt. 2 Verurteilungen lauteten auf 15 Jahre und eine auf lebenslange Haft. Die Rebellion wurde auch von der Sozialistischen Partei Rumäniens verurteilt. Wie kam es dazu? Diese Frage beantwortete der Militärhistoriker Petre Otu. Ich beziehe mich insbesondere auf den innenpolitischen und vor allem internationalen Kontext, der die Ereignisse vom September und Oktober 1924 bedingte. Alles geht vom Jahr 1918 aus, von der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien, vom Eingreifen der rumänischen Armee im Januar 1918 zur Unterstützung des Landesrats, dessen Authentizität von Gegnern angezweifelt wurde, aber auch von einigen, die nicht unbedingt Gegner, sondern neutral waren. Sowjetrussland, die Sowjetunion entstand erst später, Ende 1922, erkannte die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien in keiner Form an. In Paris wurde Sowjetrussland nicht eingeladen und nahm nicht an der Friedenskonferenz teil. Eingeladen wurde jedoch eine Delegation der russischen Emigration, die gegen die Anerkennung der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien agierte. Wie es die Ideologie verlangte, strebte die Sowjetunion die Ausweitung der Revolution auf die ganze Welt an. Im Feuer der russischen Revolution, der Machtübernahme durch die Bolschewiken, wurde die These der Weltrevolution geboren. Der Hauptideologe war Trotzki, aber auch andere sowjetische Führer. Sie sagten, dieser imperialistische Krieg müsse sich in einen Bürgerkrieg verwandeln und von dort in einen Krieg der Revolution. Und die Revolution müsse sich über den ganzen Erdball ausbreiten. In diesem Kontext entstand zwischen dem 2. und dem 6. März 1919 die Dritte Internationale, die als eine kommunistische Weltpartei galt, die dazu bestimmt war, das Proletariat mit den gebotenen Anführungszeichen zum endgültigen Sieg der bolschewistischen Revolution zu führen. Und wir wissen heute von den Revolutionen in Deutschland und Ungarn, von sozialen Bewegungen in Frankreich und in anderen Ländern. Die Folgen des Krieges waren schrecklich, selbst für die Sieger, nicht nur für die Besiegten. Und die Internationale nahm sich vor, einen hybriden Krieg, der Begriff ist heute sehr geläufig, gegen die Länder Mittelost- und sogar Westeuropas zu führen. Die sowjetische Aggressivität trat während der gesamten Jahre 1920 bis 1930 weiter zutage, auch wenn die Diplomatie zu einem gewissen Zeitpunkt der Ruhe Platz machte. Diese Schübe setzten sich in vielen Ländern fort und ich möchte sagen, dass die Ereignisse von Tatarbunar und vom Monat Oktober, gefolgt von der Schaffung einer moldauischen Republik links des Dniesters als Druckmittel gegen Rumänien, die vorletzten Zuckungen der dritten Internationale waren. Der letzte Impuls fand in den baltischen Ländern statt. In Estland versuchte man 1924, das, was wir eine Revolution nennen könnten, herbeizuführen. In der Folge ging Stalin, der nach Lenins Tod die Macht übernahm, zur Formel des Sozialismus in einem einzigen Land über. Das heißt, wir festigen uns zunächst und danach sehen wir weiter. Gegen Mitte des vierten Jahrzehnts ging die Sowjetunion von einer vehementen Infragestellung des Vertrags der Pariser Friedenskonferenz zu einer Verteidigerin des territorialen Status quo über. Peter Otto suchte auch nach einer Erklärung für den sogenannten Raumhunger der Russen. Ich habe mich gefragt, woher diese außergewöhnliche Neigung des russischen Reiches zu einem kleinen Stück Land rührt, das Bessarabien heißt. Es gibt eine ältere Theorie, die besagt, dass dort, wo der Russe seinen Fuß hinsetzt, er nie mehr weggeht. Die zweite Theorie hängt jedoch auch mit der Geopolitik zusammen. Es gibt gewisse strategische Korridore des Vordringens von Westeuropa nach Osteuropa, wobei Westeuropa von Polvarezie und anderen als eine Art Halbinsel Asiens betrachtet wird. Da ist der nördliche Korridor, der baltische Korridor, der mitteleuropäische Korridor, über den sowohl Napoleon als auch Karl XII. Kamen, über den auch die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg kam, der Donaukorridor und der maritime Korridor durch die Meerengen. Das Gebiet Bessarabiens bildet zusammen mit dem Gebiet von Belarus und einem Teil Polens jene Verschiebungselemente, die den Transfer von einer Richtung in die andere ermöglichen. Und so erklärt sich diese Neigung zu Bessarabien auch aus geopolitischer Sicht. Die Ereignisse von Tatarbuna aus dem Jahr 1924 gehören der Vergangenheit an, doch sie haben auch in der Gegenwart starke Nachhall.
die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.